Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Es gibt zu dieser langen Version unseres Podcasts auch eine kurze, den Kurzpod. Ein Manuskript zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
Am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Kongress mit vielen Ideen und Begegnungen, die Sie bereichern und die Sie mit nach Hause nehmen.
Hallo.
Moin.
Guten Morgen, Marco.
Ja, hallo, sind wir jetzt schon mittendrin oder bist du noch im Vorgeplänkel?
Wir sind mittendrin bei mir im Studio und wir waren mittendrin auf der Bundestagung Autismus 2024, dem großen Autismus-Kongress in Bremen dieses Mal. 1400 Leute, habe ich gehört, waren dabei.
Ja, und mich hat es dann zwischendrin leider gesundheitlich etwas ausgenockt, so dass ich dann nur beschränkt dabei war. Ne, du hast ja dann das Gespräch mit Thewald van Elst allein aufgenommen.
Das euch als nächste Podcast-Folge erwartet. Und unsere ganzen Gespräche, die so am Rande stattgefunden haben, mal Marco und ich zusammen und dann ich alleine als Reporterin unterwegs auf der Messe, durch die Hallen, vor den Vortragssälen lauernd oder auch mal auf dem Hotelzimmer mit Christine Preismann, damit wir ein bisschen mehr Ruhe hatten, die wollen wir euch in den nächsten Tagen auf unserer Website spektakulär.de nach und nach präsentieren. Ich bin immer noch ganz voll von den Eindrücken. Also jetzt, wo wir das aufzeichnen, ist die Tagung genau eine Woche her. Es ist Freitag und vor einer Woche Freitag hat sie mittags begonnen.
Und ich war auch sehr, sehr beeindruckt von den Gesprächen, die du geführt hattest mit Christine Preismann, mit Hajo Seng, weil die doch zum Teil auch sehr persönlich waren und auch sehr viel, gleichzeitig sehr viel Lebensweisheit ausstrahlten von beiden, ne? Die, wie sie so auch mit bestimmten Dingen umging und wie du eben tatsächlich sogar auch die Fragen stelltest, die mir im Hinterkopf schwirrten, wo ich so dachte, fragst du das auch noch? Und dann fragtest du das tatsächlich. Und es waren sehr schöne Gespräche, die ich da hören konnte. Und ich freue mich auch, dass die dann bald für andere zu hören sind.
An dieser Stelle einmal an alle, die uns zuhören. Wir freuen uns natürlich, ein bisschen dichter dran ans Mikro, ich habe mich gerade so entspannt zurückgelehnt. Also alle, die uns zuhören, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback gibt. Also Dankeschön, Marco. Jetzt heute bei unserer Rückblicksfolge, bei unserer Sonderpodcast-Folge zur Bundestagung, wollen wir euch ein paar Ausschnitte davon auch einspielen. Leider beherrsche ich die Technik meines tollen Podcast-Geräts noch nicht so gut. Eigentlich könnte man die da auch mit so Tasten, übrigens auch irgendwelchen fremden Applaus und so sehr elegante Studiomusik einspielen. Aber das muss ich noch lernen. Ich habe ja 5 Jahre Zeit. Unser Podcast wird ja 5 Jahre gefördert. So, aber euch erwarten auf jeden Fall auch ein paar Ausschnitte aus dem Material, das Marco teilweise schon kennt. Und dass ich einmal durchgehört habe und jetzt schneide. Also ich schneide nicht alles raus, keine Sorge. Ihr werdet schon das meiste davon zu hören bekommen. Und diejenigen von euch, die uns zuhören und die ganze Zeit sich vielleicht fragen, hä, Bundestagung, Autismuskongress, was ist das überhaupt, müssen wir auch erstmal mit dazu holen. Die wollen wir ja besonders gerne dabei haben, denn das ist ja unser Anliegen, dass die Themen, die auf solchen Tagungen besprochen werden, die uns Eltern angehen, die Fachkräfte angehen und natürlich die autistischen Menschen, dass die auch zugänglich gemacht werden für die Leute da draußen, die vielleicht gar nicht so viel mit Autismus zu tun haben oder es denken, sie haben es nicht zu tun. Kannst du mal versuchen zusammenzufassen, was das ist, diese Bundestagung, die alle paar Jahre stattfindet?
Also die Bundestagung von Autismus Deutschland, auch manchmal Autismuskongress genannt, findet, meine ich, alle 3 Jahre statt in verschiedenen Städten. Dieses Jahr hatten wir sie in Bremen unter dem Motto Arbeit, Lebenszufriedenheit und ich
Beruf.
Glaube auch
Arbeit, Beruf. Moment, ich gucke einfach nochmal drauf. Bildung, Beruf, Lebenszufriedenheit. Ja. Der Tagungsband ist auch schon raus, den habe ich hier, ein dicker Klotz, den habe ich hier neben mir liegen.
Ja, na, das sind immer recht dicke Wälzer, die Tagungsbände. Und das ergibt dann aber eine relativ große Themenvielfalt, wo es eben um Frühtherapiemethoden geht, aber auch um Therapiemöglichkeiten für Erwachsene, auch um Art Pilotversuchen, ne, wo es dann barrierefreier zugänglich ist, weil es ja wie bekannt nicht nur für Autisten, sondern auch für Nicht-Autisten schwer ist, an Therapien und Psychotherapien aller Art zu kommen, meist verbunden mit langen Wartelisten. Und es ging aber auch um Forschungen in Sachen Autismus, um gesellschaftliche Themen. Und ein großer Fokus lag eben auf dem Bereich Bildung und Arbeit. Ne, wir hatten ja auch ein kurzes Gespräch mit einem Referenten, der eben auch selbst als Schulbegleitung gearbeitet hat oder arbeitet, immer noch arbeitet. Warst du auch bei dem Schulbegleiter-Vortrag drin von Fabian Hoff?
Nee, aber den haben wir ja getroffen.
Den haben wir ja persönlich
an unserem Stand. Das war eine tolle Situation.
Ja.
Lass uns da vielleicht gleich einsteigen. Das war ja auch relativ zu Beginn. Aber vorher, wo ich dir jetzt gerade mal ganz in Ruhe zugehört habe, hast du sehr schön erklärt übrigens, fällt mir auf und euch vielleicht auch, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, der Ton heute, also vor allen Dingen Markus Ton, ist eventuell etwas besser. Ich habe ja gerade schon gesagt, mein Gerät muss ich noch etwas kennenlernen und anscheinend auch die Mikros. Wir benutzen Nierenmikros, die sind ganz professionell und ziemlich gut. Man muss allerdings wissen, wie rum man sie reinsteckt. Und das letzte Mal war das Mikro von Marco und von unserem Gast, von Ella, verkehrt herum. Also da ist so ein kleiner silberner Punkt, der muss vorne sein und das richtete sich nach hinten. Und deswegen haben wir eure beiden Stimmen aufgenommen und dann musste ich die so hochpegeln. So ein kleines technisches Detail, aber jetzt höre ich über meine Kopfhörer ganz deutlich.
Ja, also ich klinge heute nicht mehr, als ob ich mich im Kleiderschrank verstecke und aus dem Hintergrund spreche.
Man hört noch ein bisschen, dass du einen Schnupfen hattest, aber
ja,
da bist gut. Du ja auch auf Rücksicht dann auf Abstand gegangen während der Tage. Also Fabian Hoff hatten wir gerade, das war so eine Begegnung, gehen wir mal mitten rein. Also wir hatten da einen Stand vom Martinsclub Bremen zusammen mit den Leuten von Selbstverständlich Arbeit, die für den Martinsclub Menschen aus dem Autismus-Spektrum, aber auch mit anderen Behinderungen helfen, in Arbeit zu kommen, also auf dem ersten Arbeitsmarkt einen tollen Job zu finden.
Begleiten, unterstützen, ja, ja.
Macht auch Bianca, die in der ersten Folge bei uns im Podcast ist, ganz vorne mit. Also sie ist für die Autistinnen und Autisten zuständig. Können wir gerne auch in den Shownotes verlinken. Und wir waren mit am Martinsclub-Stand. Unser brandneues Roll-Up-Poster war da für spektakulär unseren Podcast Eltern erkunden Autismus. Wir hatten schön unsere neuen Flyer, standen da mit unseren auffälligen T-Shirts, orange und vorne unser Logo drauf. Mhm. Und dann kamen natürlich auch Leute auf uns zu. Und dann kam, also ich kam gerade von einem Vortrag und du warst schon mitten im Gespräch mit Fabian.
Ja. Ich habe ein Buch geschrieben über Autismus und Schulbegleitung und ich möchte unbedingt, also ich benutze so ein, ich benutze das Eisbärmodell, so nenne ich das.
Das kommt uns bekannt vor.
Wie nennst du das? Was?
Das Eisbärmodell.
Ah ja, ja.
Um zu erläutern, wie das mit der Erschöpfung und sowas ist bei autistischen Menschen.
Ja. Also über das Eisbergmodell dann auch eine...
Nee, nicht Eisberg, sondern nur Eisbär.
Eisbär. Ach, Eisbär.
Ist dann der Eisbär der Autist?
Ja, genau. Und der sitzt aber auf einer Eisscholle und der muss so durchs Meer navigieren.
Ah, okay.
Und je anstrengender das wird, desto schräger steht die Eisscholle im Wasser.
Ja.
So, okay. Und je schräger die Eisscholle im Wasser steht, desto mehr muss er sich natürlich festhalten, desto weniger kann er dann noch irgendwie auch auf die Situation einwirken und so.
Ja, Fabian selbst ist auch Schulbegleiter und hat eben dort auch einen Vortrag gehalten zum Thema Schulbegleitung. Und das Interessante ist, dass Fabian selbst auch im Spektrum ist und das also eben aus der Perspektive begleiten kann, also nochmal anders begleiten kann, weil er sich vielleicht auch mehr in die Wahrnehmungswelt seiner zu begleitenden Schüler und Schülerinnen einfühlen kann. Wobei mal davon abgesehen, dieses Konstrukt von im Spektrum, nicht im Spektrum ja auch nochmal von einem anderen Referenten interessanterweise in Frage gestellt wurde, aber vielleicht dazu später.
Dazu kommen wir.
Als wir so über Wortwahl sprachen, ne, so dieses, ist es politisch korrekt, Autist zu sagen, ne, weil ich das mal im Vortrag gefragt wurde, weil ich auch relativ selbstverständlich über Autisten und Autistinnen spreche und er sagt, na ja, gut, das Gender-Thema ist ja das eine, dass man alle mitmeint und wenn man uns näher kennt, weiß Mensch, dass wir alle mitmeinen. Er benutzt dann eher Ausdrücke wie Mensch mit Autismus, Person mit Autismus und schließt damit alle ein. Aber er selbst bezeichnet sich eben auch ganz robust als Autist. Und letztlich ist es dann ja auch eher zweitrangig, ob und wie Mensch sich bezeichnet, weil das dann so Scheindiskussionen am Rande sind, wenn es eigentlich darum geht, alle Menschen irgendwie zusammenzubringen, zu inkludieren und gleichen Chancen zu bieten etc. Also worum es da eigentlich auch in der Tagung geht, ne? Was ich auch nochmal interessant fand, war auch meine Wahrnehmung, das hatte ich aus dem Interview von Hajo Seng gehört, dass wesentlich mehr Autisten und Autistinnen beteiligt waren in dieser Tagung. Ich war das letzte Mal 2016 auf einer Bundestagung in Dresden und da gab es nämlich ziemlich seltsame Eigenheiten, weil eben Autisten offenbar nicht beteiligt wurden, auch in Referaten wenig vertreten waren, wo es dann eine sehr heißgeführte Diskussion gab, weil es einen Vortrag gab, der sich damit befasste, ob Autisten empathisch genug sind, dass sie humanistische Ideale erfüllen können. Das war sehr, sehr schräg. Das war so ein Philosoph, Wissenschaftler, keine Ahnung, der selbst wohl noch nie einen Autisten getroffen hatte und sich anmaßte, darüber einen Vortrag zu halten. Und der hat dann aber auch entsprechend von dann den doch dort vertretenen Autisten guten Gegenwind bekommen. Aber gut, das ist ja Jahre her. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettel, ne? Fabian,
dafür bin ich ja auch noch
Wortfindung.
Mit
also da ging es ja auch darum, ja, jetzt weiß ich wieder, worauf ich zurück wollte, dieses sagt man behindert oder nicht behindert. Letztlich hat er ja festgestellt, ist es ja eine Passivbezeichnung. Also es ist ein Zustand, der einem von außen erfährt und das trifft es ja. Ne? Also Mensch trifft auf Barrieren, ist dadurch behindert und das trifft ja auf Autisten und andere Menschen mit bestimmten Einschränkungen gleichermaßen zu. Ne? Also das liegt ja immer oft am Umfeld, nicht immer. Ne? Bianca hat auch schon mal hervorgehoben, also für die Sonne kann kein Mensch was, mir ist die einfach zu hell, ich brauche die Sonnenbrille und gut, die ist auch was von außen, aber das kann kein anderer beeinflussen, das kann nur ich beeinflussen, indem ich mir die Sonnenbrille aufsetze. So.
Gerade diese unterschiedliche Wahrnehmung, die ist mir während der 3 Tage sehr bewusst geworden. Es war zum Beispiel so, ich habe an einem der Stände bei uns in der Halle eine Frau kennengelernt und bin mit ihr ins Gespräch gekommen, wir haben Adressen ausgetauscht, also Flyer ausgetauscht und sind dann gemeinsam zu einem Vortrag gegangen, zu dem von Professor Zimpel aus Hamburg, der gerade über Neurodiversität dort auch einen Vortrag gehalten hat, also darüber, wie unterschiedlich wir die Welt wahrnehmen und wie gleich wir uns dabei sind, ne? Also mit unseren Reaktionen auf unterschiedliche Herausforderungen, dass wir uns da im Grunde eben gleichen. Wir sind eben alles Menschen, aber mit uns unterschiedlichen Konstitutionen.
Ja, ja, richtig.
Und dann merkte ich, dass ich meine Begleiterin zusehends überforderte durch meine Art als Reporterin.
Darf ich mich dazusetzen?
Also ich bin als Reporterin manchmal ziemlich hartnäckig. Also ich laber nicht auf die Leute ein, aber ich bin einfach mit dabei, weil das mein Anliegen ist, zu begleiten. Ich bin wie so eine Besucherin oder eine Mitreisende, ne? Und bin mit ihr gemeinsam in den Saal rein.
Ich mache auch Interviews hier für eine kleine Sonderfolge für die Bundestagung.
Und dann hatte ich auch eine Frage an meine Begleitung, wie ich dachte, aber sie wollte partout nicht.
Also jetzt?
Also sie hat, nein, ich will das nicht. Und ich wusste,
aber kann auch anonym sein.
Im ersten Moment, hups, schroff, aber es war nicht schroff gemeint. Ich habe sie dann an den anderen Tagen, habe ich sie öfter mal gesehen. Sie war eine von den Menschen, die am Rande dieser Tagung, da sind so lange Flure, da laufen die Leute vorbei, da gehen die Getränkewagen, die Geschirrwagen, es klappert und Stimmen überall. Sie war eine von den Personen, die das Fenster aufgemacht haben, das ging zum Glück, und einfach nur irgendwie eine Fußspitze und das Gesicht so rausgehalten haben, um auf diesen weiten Platz zu gucken, der vor dem Kongresszentrum in Bremen war, also wo zu der Zeit wenig los war. Also die Frau am Fenster und die anderen im Ruheraum. Also ich habe zwischendurch mit Bianca, die ja auch mit bei uns am Stand war und die ihr aus der ersten Folge kennt, auch ein Interview am Rande geführt. Also das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Noch erzählt hast du es, aber ich habe es noch nicht gehört.
Ja, das ist, ich hatte so 11 Fragen auch für unseren Stand Nummer 11 aufgeschrieben, auch so ein bisschen nerdig, aber wobei die Zahl da nirgendwo stand an unserem Stand. Naja.
Das wusste keiner, ja.
So, Moment, ich wollte Ruhephasen. Also Bianca war ganz heiß darauf, nochmal ein Gespräch aufzunehmen in einer sehr skurrilen Situation, weil da ja überall Menschen waren und im Ruheraum für Menschen, die wirklich mal abschalten wollen zwischendurch, natürlich kein Interview geführt werden kann, haben wir geguckt, ja, wo kann man sich denn hinstellen, wo nicht so viel los ist, und haben dann in dieser Ausstellerhalle hinten rechts in der Ecke hinter den Toiletten so noch einmal ringsum ein stilles Plätzchen gefunden. Herzlich willkommen zum Blitzinterview in der Schmuddelecke der Ausstellungshalle, wo das Toilettenpapier gelagert wird. Wo ist dir Autismus zum ersten Mal im Leben begegnet?
So ganz persönlich bei meiner Geburt.
Was macht Autismus für dich persönlich aus?
Autismus macht für mich persönlich aus, dass ich in vielen Bereichen des Lebens ganz andere Verarbeitungsstrukturen habe als andere Menschen, was dann positive und auch negative Faktoren mit sich bringt.
Wie erklärst du Leuten, die Autismus nicht kennen, kurz und verständlich, was es ist?
Eine Wahrnehmungsverarbeitungsstörung ist immer meine Einführung.
Und danach, also ich war selber auch voll von Eindrücken, habe ich Bianca dann in den Ruheraum gebracht, Tür auf. Tür zu und absolute Stille.
Mhm. Gut.
Und mir ging es dann so, wenn ich abends von diesen Tagungstagen mit dem Fahrrad zurück nach Hause gefahren bin, durchs dunkle Bremen, dass ich auch viel reizoffener war, beziehungsweise abends dann diese doch stärkere Ruhe richtig in mich eingesogen habe. Und am nächsten Morgen dann wieder das pralle Leben. Also die Wahrnehmung ist einfach geschärft worden an diesen 3 Tagen. Ja, ging dir klar. Das auch so?
Ja, sowieso. Beziehungsweise habe ich ja immer möglicherweise eine Anmutung dieser Unterschiede von Wahrnehmung, wenn ich mein Privileg nutze, meine Hörgeräte einfach abzuschalten, wenn es mir zu viel wird, zu laut wird. Gern mache ich das eben auf Bahnhöfen, in Kaufhallen. Hierzulande heißt es ja Supermärkte, ich komme aus dem Osten, deswegen heißt es bei mir Kaufhalle. Und ich dann merke, was das für ein Nachhall ist, wenn ich kurz in die Stille komme, durch die abgeschalteten Geräte, und mutmaßlich es sich für Menschen im Spektrum dann potenziell, exponentiell noch viel, viel vielfältiger und lauter anhört, ne? Und Hajo Seng hatte das ja auch kurz erwähnt, als du ihn fragtest, wie er das Ganze wahrnimmt. Und er sagte, naja, ich fokussiere mich gerade sehr hier auf das Gespräch, weil das hattest du ja hervorgehoben, dass er sehr fokussiert wirkt. Aber gleichzeitig blende ich die anderen Gespräche, die ich sogar 10 Meter weiter noch mitbekomme, aus, damit ich mich nicht thematisch damit auch noch befasse.
Er meinte ja, er kann sie nicht ausblenden. Er muss sie dann irgendwie ja ignorieren. Also das hat das ist ja das dann das dabei, dann was man sich kaum vorstellen kann. Ne? Mhm. Ich bin ja auch Hörgeräteträgerin, und wo du das gerade gesagt hast, fiel mir auf, wenn ich die Hörgeräte nachts nicht trage und dann morgens sie nicht gleich einsetze und sie dann einsetze, oder umgekehrt abends, fällt mir auch so eine gewisse Isolation, das ist dann so die negative Seite davon, auf, wenn ich sie nicht in den Ohren habe. Mhm. Und das ist natürlich ein anderer Aspekt, wenn ein Mensch ständig mit Reizen beschäftigt ist, die auf ihn einströmen.
Ja.
Oder sich dann da mal kurz von abzuschirmen, bedeutet aber eben auch eine Isolation, die einerseits unterstützt, aber ja auch nicht immer freiwillig ist. Also die man gar nicht, die man braucht in dem Moment.
Mhm. Ja, und darüber, das ist ja für uns dann ja nur die auditive Seite, die wir damit ausblenden. Mhm. Und ich stelle mir dann vor, wenn ich dann sage, das ist exponentiell mehr, sofern man das überhaupt so mathematisch ausdrücken kann, aber
Im umgangssprachlichen,
also vielfältig mehr. Und da geht es dann ja nicht nur um auditive, sondern auch um sensorische Reize, um akustische, das ist ja auditiv, um, wie heißt es für die Augen, optische Reize. und vieles mehr, ne? die dann ja auch noch mit verarbeitet oder eben nicht verarbeitet und nicht gefiltert werden können. Und das denke ich immer wieder, das ist so schwer vorstellbar, ne? Und ich dann immer wieder merke, wie wir da nochmal an die Empathie der nicht autistischen Menschen, der neurotypischen Menschen appellieren dürfen, dass sie sich das mal vergegenwärtigen, um sich dann klar zu machen, wenn da bestimmte Einschränkungen vorhanden sind, dass das keine Laune ist, die dann dort auftritt, so von wegen, du hast jetzt keinen Bock oder irgendwas, sondern nee, ich kann gerade nicht anders. Mhm. Das immer wieder zu verstehen, obwohl eben, ne, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, sehr unterschiedliche Fähigkeiten, die im Laufe eines Tages auftreten können. Das hatte auch Christine Preismann kurz erwähnt, dass das eben keine gewollte Provokation dererseits ist, sondern das ist dann so. Sie könnten sehr eloquent über Dinge reden, währenddessen sie dann an bestimmten anderen Situationen bestimmte Reize nicht aushalten können, dann die Situation nicht weiterverfolgen können, sich rückziehen müssen oder anderweitig eingeschränkt sind, ne, in der Orientierung, in dem Fokus der Handlungsplanung, sonst was. So.
Christine Preismann ist Ärztin, Dr. Ja. Christine Preismann hat in Allgemeinmedizin, also hat in Humanmedizin promoviert. Allgemeinmedizinerin ist sie mit Zusatzausbildung. Unter anderem hat sie eine Psychiatrieambulanz für Suchtkranke in der Nähe von Darmstadt geleitet und hat seit 2021 eine eigene Praxis für Psychotherapie, hauptsächlich für Erwachsene. Und davon hat sie mir in unserem Gespräch erzählt.
Ich merke einfach, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt im Kontakt mit anderen Menschen. Und wenn die anderen besser Bescheid wissen über meine Art, dass es eben auch keine Boshaftigkeit ist, die mich den anderen gegenübertreten lässt, dann merke ich immer wieder, dass die eben auch anders mir gegenübertreten. Also in der Klinik beispielsweise haben die Kollegen irgendwann wirklich den Kontakt ganz anders gestaltet, als sie wussten, dass bei mir eine autistische Störung vorlag. Und ich habe gemerkt, die nehmen mich nicht mehr als boshaft, bösartig wahr. Das war mir wirklich sehr wichtig gewesen. Vorher hatten die immer den Eindruck, ich sei sehr, ja, penibel, vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen? Ich habe die anderen immer kritisiert, wenn sie zu einer Besprechung ein bisschen zu spät gekommen sind. Und das hat mir natürlich nicht so sehr viele Sympathien eingebracht. Und als die dann erfahren haben, dass das mein zugegebenermaßen ungeschickter Versuch war, in Kontakt zu kommen, konnten sie das einfach ganz anders einschätzen und sind dann auch, ja, ganz gezielt auf mich zugegangen. Und dann hatten wir tatsächlich auch einen ganz schönen Kontakt miteinander gehabt.
Und diesen Kontakt wünschen Sie sich natürlich eigentlich?
Ja, natürlich. Ich würde mir schon auch einen Menschen wünschen für ein gelegentliches Treffen. Ich würde mir einen guten Freund, eine Freundin wünschen. Ja, selbstverständlich. Nicht immer und nicht zu jedem, nicht in jedem Moment, aber doch immer mal wieder. Bei vielen autistischen Menschen ist es so, dass dieser Wunsch einfach erst dann kommt, wenn man tatsächlich all die anderen Fragen in seinem Leben für sich klären konnte. Bei vielen ist es so, dass während der Pubertät, während der Jugendzeit einfach die Schule noch so präsent ist, dass man gar keinen Kopf hat für all die anderen Dinge. Man muss sich darauf konzentrieren, die Schule irgendwie hinzukriegen. Und ich erlebe das auch immer wieder so, gerade so das Schulende, der Beginn in den Beruf, in die Ausbildung, vielleicht auch in das Studium. Das ist oft eine ganz schwere Krisenzeit für autistische Menschen. Und das ist oft auch die Zeit, in der sie dann auch zu mir kommen in meiner Praxis.
Bei dem Gespräch mit Christine Preismann war das so, bevor wir uns zusammen dann hingesetzt haben und geredet haben, die Ausgangssituation, wie wir da zusammengekommen sind, war so, dass sie mich auf jeden Fall alleine sprechen wollte und im Hotelzimmer, also niemanden dabei, der Fotos macht. Ich habe sie dann hinterher fotografiert. Und dann hat sie noch gesagt, das hat sie ganz klar und freundlich kommuniziert, ich möchte mit Abstand zu Ihnen sitzen. Ich habe gesagt, ja, ist ja auch besser, ne? Wir sind hier mit vielen Menschen unterwegs, dann, und wir sind hier jetzt eine Weile eng zusammen, ja. Falls jemand von uns ohne es zu wissen, irgendein Virus in sich trägt. Wir kennen die Situation alle noch sehr massiv aus den letzten Jahren.
Ja.
Ist ja so ein bisschen Abstand gut. War nur dann für mich als Reporterin die Situation. Normalerweise gibt es so eine eherne Regel unter Journalistinnen und Journalisten, die fürs Radio oder für einen Podcast arbeiten oder auch fürs Fernsehen, das Mikro eigentlich nicht aus der Hand zu geben, weil es da so viele Klapper, Plopp und also so stechen, also unangenehme Geräusche gibt.
Mhm.
Und weil ich natürlich als Reporterin oder als Interviewerin auch nicht die Kontrolle über die Situation habe. Ja. Also sind wir bei so einem anderen Punkt, über den ich auch nachgedacht habe, dass ja viele Menschen im Spektrum bestimmte Dinge immer wieder tun und wiederholen, weil es darum geht, in diesem Chaos namens Welt wenigstens ein klein wenig Kontrolle über bestimmte Bereiche zu haben, dass da etwas verlässlich gleich abläuft, dass das beruhigt.
Ja.
Da fällt mir gerade noch eine andere Begegnung ein, erinnere mich bitte dran, Stichwort analog. Merkt ihr mehr analog?
Ich merke analog. Ja. Zu dem Stichwort Kontrolle fällt mir eben ein, was ich auch immer wieder auf Vorträgen betone, je mehr Vorhersehbarkeit, / Kontrolle Mensch hat, desto sicherer fühlt sich Mensch im Spektrum. Nebenbei gesagt, auch Menschen, die nicht im Spektrum sind, fühlen sich dann sicherer. Aber für die autistischen Menschen ist das um einiges existenzieller, diese Sicherheit zu haben und eben auch Dinge kontrollieren zu können. Ja, und das hat ja dann Frau Preismann für sich dann so organisiert. Und ich glaube, deswegen konnte sie auch so gelassen mit dir sprechen, ne? Weil das Gespräch wirkte ja wirklich sehr entspannt.
Also hört euch gerne diesen Extrapott an.
Ja.
Und in unserer Gesprächssituation hat sich diese Ruhe, die sie hatte, natürlich auch auf mich übertragen. Also das war sehr angenehm.
Ja, das ging nicht, mir beim Hören ähnlich. Also ich habe da irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwas zu Hause im Haushalt gemacht. Und das hat mich sehr, sehr fokussiert und sehr ruhig gemacht, ihr dabei, euch beiden zuzuhören, wie ihr miteinander sprecht. Und ich war auch erstaunt, wie persönlich sie auch persönliche Einblicke sie gegeben hat, ne? Ich würde jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen wollen, aber das hat mich auch sehr beeindruckt, also dass sie das so von sich preisgeben konnte, so, ne, wo du ja dann tatsächlich auch sehr ja doch aufdrängende Fragen stelltest, also nicht aufdrängend im Sinne, du hast dich ihr aufgeregt, sondern die drängen sich auf, wenn man zuhört und denkt, okay, wie ist es denn mit dieser oder jener Situation, ne? Jetzt spreche ich extra etwas verklausuliert, um nicht zu spoilern, um dass ihr da auch nochmal vielleicht auch überraschende Einblicke habt in dieses Gespräch, das ihr beide geführt habt. Und ich fand sie sehr ja, wie soll ich sagen, lebensweise. Also ich, sie sagt ja auch, dass sie sich da in vielen weiterentwickelt hat und in vielen sich auch entspannter fühlt, so, und mehr Selbstregulationsmöglichkeiten für sich sieht, um mit Situationen gut umgehen zu können. Ne, Hajo hatte das ja auch in seinem Interview mit dir kurz berichtet, dass er das Glück hat, dass er das Hotel gleich um die Ecke hat und da sich seine Rückzugszeiten nimmt und dann vielleicht auch mal auf den einen oder anderen Vortrag verzichtet, um dann vielleicht noch bei der geselligen Abendrunde dabei zu sein. Also wie das jeder für sich abwägt, ne? Also wo gebe ich mir jetzt noch mehr Eindrücke, bin dann aber hinterher erschöpfter, weil ich hier mit meinem Kräftehaushalt, Energiehaushalt schauen muss. Und wo nehme ich mich lieber zurück, damit ich später noch Energie habe?
Hajo Seng ist uns beiden ja bekannt, weil er einer der ersten ist, die für Autismus gekämpft haben, also für die Wahrnehmung, für die richtige Wahrnehmung, für die empathische Wahrnehmung der autistischen Bedürfnisse als Autist. Also vor 20 Jahren hat er Aspis e.V. mitgegründet. Das ist die große Selbsthilfevereinigung, die auch im Internet zu finden ist. Ein großes Forum, wo sich autistische Menschen austauschen können, aber auch Angehörige. Ist allerdings in erster Linie wirklich für die enge Community, also für die autistische Community gedacht. Und daraus sind dann noch ganz viele andere Projekte entstanden. OutSocial, wo er auch ganz vorne, also wo er mit dem Vorstand ist, glaube ich. Also Hajo Seng ist Mathematiker, hat in Rehabilitationspädagogik promoviert und bringt so viel Kompetenz zusammen und so viel Kraft, also das hat er mir ja auch im Gespräch erzählt, dass dieses Engagement für die gemeinsame Sache und für mehr Verständnis in der Gesellschaft, dass ihn das auch mit konstruiert, würde ich es jetzt nennen, also dass er dadurch, hatte ich den Eindruck, noch mehr bei sich selber angekommen ist und so seine Aufgabe im Leben gefunden hat.
Da hatte ich auch mal einen jungen Mann eine Zeit lang begleitet, der wollte Rettungssanitäter werden und der hat so gut wie gar nicht, also sehr, sehr reduziert gesprochen. Ne? Also wirklich so wenig irgendwie, dass selbst in der eigenen Familie so die Vorstellung da war, der ist irgendwie zurückgeblieben, irgendwie geistig behindert. Ich habe halt schnell gemerkt, das kann es irgendwie nicht sein, weil der einfach so unglaubliche Gedächtnisleistungen und sowas auch hatte, ne, die da überhaupt nicht dazu passten zu so einem Bild. Und ne, was man dann auch bemerkt hat, wenn man sich mal ein bisschen auf ihn eingelassen hat, irgendwie so. Und der hatte sich dann irgendwann mal beworben dann beim Roten Kreuz in Hamburg. Und ich hatte das gar nicht mitbekommen, die Bewerbung. Ne, das hat er selbstständig halt gemacht. Ich habe das erst dann mitbekommen, als mich dann war damals die stellvertretende Geschäftsführerin in unserem Projekt eben angerufen hatte und gesagt hat, ja, da war ein junger Mann, ne, der wollte sich da bewerben bei uns und der ist da einfach gekommen und hat kein Wort gesagt. Ne, der hat mir mal seine Unterlagen vor den Latz geknallt und ist dann irgendwann einfach aufgestanden und wieder gegangen. Und aber die Unterlagen, das sah ja eigentlich ganz gut aus und ne, ein Zeugnis und Praktikum und bla bla bla. Und da war dann auch die Nummer von unserem Projekt drauf. Und dann hat sie gesagt, also sie wollte einfach mal wissen, was war das jetzt irgendwie und was ist da passiert. Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erklärt. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann kommen Sie doch das nächste Mal zusammen, dann machen wir nochmal ein Bewerbungsgespräch. Ne? Das ist mehr als 8 Jahre her und der junge Mann arbeitet immer noch beim Roten Kreuz.
Das ist eine unglaubliche Geschichte.
Ja. Also, ne, also so kann es dann auch kommen, aber das ist dann wirklich so eine Haltungsfrage, ne, dass dann wirklich jemand dann, sag ich mal, die Leute nicht abschreibt und sagt irgendwie, was ist denn das, irgendwie vergessen wir, ne, sondern einfach sagt, ja, da will ich dann doch mal nachhaken, doch nochmal nachgucken, dann mal sehen, also den Leuten auch ein bisschen so eine Chance geben, ne, und das hat der junge Mann dann halt auch für sich nutzen können. Den hat er dann auch gemacht und ich glaube, die mögen den ganz gerne da, ne? Weil der will, ne, wenn es gesetzlich möglich wäre, würde er am liebsten gar keinen Urlaub nehmen. Der ist nie krank, der kommt nie zu spät. Ne? Und die ganzen Einsätze, die wir machen, der kennt das aus dem FF, wirklich jeden Handgriff. Ne? Das stimmt bis ins letzte Detail.
Es lässt in mir die Hoffnung keimen, dass solche Gespräche vielleicht auch für Menschen interessant sind, die bislang keine Berührung mit Autistinnen und Autisten hatten.
Ja, das ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst, weil mir ist während der Tagung oder nach der Tagung auch so der Gedanke aufgekommen, nun haben sich hier 1300 bis 1400 Leute zusammengefunden, um sich da in Vorträgen und in Gesprächsforen und so weiter und in den Ständen, in diesen Messeständen in der Nebenhalle zu treffen und auszutauschen und so weiter. Das betrifft ja aber, also was wir da besprechen, betrifft ja eigentlich die gesamte Gesellschaft. Und wie gelangt das an die gesamte Gesellschaft? Weil wir haben ja doch, ich sag mal, im größeren Teil, es gab bestimmt auch andere kontroverse Vortragsthemen, also jedenfalls. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Du wolltest gerade sagen, dass wir da in unserer Community unterwegs waren.
Ja, so ein bisschen so in so einer kleinen geschützten Blase, ne? So, die wir uns da austauschen und doch einander doch selbst bestätigen und sagen, ja, stimmt, so sehe ich das auch. Und genau das darf ja aber eben auch an die Menschen, die damit eben wenig Berührung hatten, wo ich ja inständigst hoffe, dass auch die Menschen, die uns jetzt schon hören im Podcast und ja sowieso schon mit der Thematik Autismus und Alltag sehr vertraut sind, das eben auch weitergeben an Menschen, die damit wenig Berührung haben, weil um die geht es ja, die auch mit in diese Thematik zu holen, damit da eine Sensibilisierung stattfindet und eben auch es irgendwann vielleicht gar keine Rolle mehr spielt, ob Mensch autistisch ist oder nicht.
Ja.
Und einfach nur klar wird, ah, okay, es gibt Menschen, da dürfen wir jene und diese und jene Wahrnehmungsbesonderheit berücksichtigen und andere, die haben das nicht so stark. So, also dass es dann eigentlich eher nur noch als Phänomen zu betrachten ist, das dann mal mehr, mal weniger auftritt. Weil letztlich haben wir auch wir, die wir mutmaßlich nicht so stark im Spektrum sind, also im Autismus-Spektrum, ja, die eine oder andere Empfindlichkeit. So. Mhm. Und arrangieren uns damit dann auf die Art und Weise, wie es das für uns gut ist, so wie ich dann in Kaufhallen einfach meine Hörgeräte ausmache, um meine auditiven Empfindlichkeiten ein Stück weit zu kompensieren.
Weißt du, über welchen Moment ich mich am allermeisten gefreut habe?
Welchen denn?
Als unser Stargast hier bei mir zu Hause im Heimstudio, wo du nicht dabei warst, weil dich da deine Erkältung und die Bindehautentzündung wirklich rausgekickt haben, als Ludger Theberts van Elst in seinem Vortrag gesagt hat, bei Frau Rosentreter im Podcast, da musste man dann ein bisschen recherchieren, damit man herausfindet, wie heißen spektakulär Eltern erkunden Autismus. Aber er hat uns erwähnt, und zwar in dem Zusammenhang, dass ihm bewusst geworden ist, während dieses Gesprächs, dass er ein Entdecker ist.
Mir fiel ein Entdecker, ist, finde ich, eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde, wenn ich jetzt so an diese letzten 20 Jahre denke, ich habe in diesem Autismus-Themenfeld einfach so viele spannende Sachen entdeckt. Spannende Menschen, interessante Menschen, muss man sagen. Die haben ja besondere Schwierigkeiten meistens. Sonst kämen sie auch gar nicht zu uns. Nicht alle, nicht jeder, der autistisch ist, kommt deshalb zum Psychiater, die gar keine Probleme haben, warum sollten die überhaupt kommen? Aber die zu uns kommen, haben natürlich immer besondere Schwierigkeiten, die meistens mit ihren Besonderheiten, strukturellen Besonderheiten zusammenhängen. Aber sie haben natürlich auch ganz oft ganz, ganz besondere Lösungsstrategien entwickelt. Ne? Das ist schon wirklich interessant, das so zu erleben, wie die ihr Leben gemeistert haben und mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert waren, aber auch welche fantasievollen und ja oft kreativen Lösungen sie da gefunden haben. Und insofern habe ich da nicht nur viele interessante und spannende Menschen entdeckt, sondern auch Themen.
Das fand ich sehr menschlich, dass Professor Theberts van Elst, ich nenne jetzt mal seinen Titel mit, der dieses dicke Kompendium, Professor Dr. Theberts van Elst, Mediziner, Psychiater, Psychotherapeut und Philosophie hat er auch noch studiert und ich glaube auch promoviert.
Ja.
Dessen dickes Buch über dir rechts da in meinem Bücherregal liegt, Autismus, Spektrumstörungen im Erwachsenenalter.
Ja.
Dieses Standardwerk, das er inzwischen mit vielen autistischen Autorinnen und Autoren zusammen herausgibt. Also nicht nur mit Fachleuten aus der Wissenschaft, sondern auch mit Fachleuten aus der Wissenschaft und der Erfahrungswelt, die selber Autistinnen und Autisten sind. Er hat uns erwähnt und da habe ich gedacht, yes, das ist so ein Moment, auf den sind vielleicht noch ein paar mehr Ohren und Augen gerichtet, weil er ja nicht nur zu Autismus arbeitet, sondern auch zu Schizophrenie, weil er bekannt ist als stellvertretender Direktor in Freiburg, dort am Uniklinikum.
Und er ist ja auch in der Forschung mit beteiligt.
In der Forschung. Also ihr werdet die Folge mit ihm als extra Podcast-Folge dann im April hören können. Und dafür bin ich dankbar, dass er zu uns gekommen ist und sich die Zeit genommen hat, mit uns beiden, mit dem Therapeuten und der Journalistin, den beiden Eltern aus Bremen, ein Gespräch aufzunehmen. Also er war ja bereit dazu, auch mit dir zu sprechen. Entschuldigung, ich will da nicht drauf rumreiten, aber...
Aber gerade bei Theberts van Elst, der ja das, um das vielleicht ganz kurz vorwegzunehmen, weil mich das eben sehr, sehr schon in Berlin in dem Vortrag fasziniert hat, der im September letzten Jahres stattfand, er diesen therapeutischen Ansatz in diesem sogenannten SPZ-Modell sieht, also
Struktur,
diese Struktur, Problem und Zustand. Und er sagt, das Strukturelle ist ja das, was eigentlich beständig ist, was nicht zu ändern ist. Damit meint er dann eben auch die strukturelle Verfassung im Autismus-Spektrum zu sein, die bestenfalls dann eben zu akzeptieren ist, so wie sie ist. Mhm. Und die Zustände sind aber sind zeitlich begrenzt. Sie haben einen Anfang und ein Ende. Und daran gilt es eben zu arbeiten, wie auch an den Problemen, die dann aus dieser Kopplung entstehen kann. Ne? Das ist eigentlich unser therapeutischer Fokus.
Also wir herausfordernde, belastende Zustände.
Ja, richtig.
Und Probleme, die aus dieser Überforderung oder der Überlastung heraus entstehen.
Ja,
ne?
Ja, also wir arbeiten eben nicht daran, die Struktur, die Persönlichkeit des Menschen zu verändern, sondern wir arbeiten daran, zu gucken, wie können wir die Zustände beeinflussen, sodass es sich besser anfühlt und wie können wir mit Problemen umgehen, die im Alltag daraus entstehen. So. Und das finde ich nochmal wichtig, das so anzuschauen, weil wir auch im Elternkreis ja immer wieder mal von Eltern die Sorge gehört haben, dass ihr Kind dort verfälscht werden könnte oder verändert werden könnte und es seine Persönlichkeit verlieren könnte. Und das ist ja wirklich eine irrige Annahme. Und da müssen wir, glaube ich, immer mal wieder für Aufklärung sorgen. Und das kann vielleicht mit diesem SPZ-Modell, das dann ja wahrscheinlich in eurem Gespräch noch mal mehr ausgeführt wird, noch mal deutlicher wird, worum kann es eben in dieser Therapie gehen.
Kommen wir noch einmal kurz zurück in den Saal zu zwei Situationen, die ich dir noch versprochen habe oder euch versprochen habe zu erzählen. Das eine
analog.
War Stichwort, genau, analog. Ich war auf der Tagung auf ein Grüppchen gestoßen. Also da waren mehrere junge Erwachsene mit Begleiterinnen unterwegs. Und dann bin ich auf einen zugesteuert, der gerade irgendwie aufmerksam wirkt, also in meine Richtung guckt. Da habe ich gedacht, den kann ich mal ansprechen. Und ich habe ihn gefragt, ich mache hier ein Interview oder ich mache viele kleine Interviews, Umfragen für unseren Podcast, ob ich ihm auch mal eine Frage stellen könnte. Wäre auch nicht viel, vielleicht bleibt es auch bei einer. Und er sagte, wofür ist das? Dann habe ich ihm erklärt, für einen Podcast. Und dann sagt er, nee, das ist digital, da mache ich nicht mit. Ich bin nur analog.
Mhm.
Hat er für sich entschieden, nur analog, kein Computer, kein Smartphone.
Ja, ja.
Und dann habe ich nachgefragt, also off record, sagt man so. Und also ich habe das Mikro nicht angehabt dabei, obwohl ich die Situation eigentlich gerne dokumentiert hätte. Aber ich kann es euch ja erzählen. Und dann habe ich gefragt, warum? Also analog, nee, er braucht alles auf CD. Habe ich gesagt, ja, unseren Podcast gibt es auch zum Nachlesen. Also
ja,
nee,
CD
lesen,
ist nebenbei gesagt auch digital.
Ja, ja, habe ich auch gesagt. Aber nee, nee, was er meint. Also ich habe dann auch gesagt, ich will nicht spitzfindig sein. Ich habe das auch bemerkt. Also
ja,
konnte
ja.
Ich mir nicht verkneifen. Und dann war aber sein Argument, und das konnte ich dann gut nachvollziehen, er möchte das so oft hören, wie er will. Und also er nimmt regelrecht CDs in die Hand, so das höre ich mir jetzt an, wieder und wieder. Also wieder diese Wiederholung. Und solange er mit der CD pfleglich umgeht und sich vielleicht noch eine Sicherungskopie macht,
ja.
Wobei das geht ja auch nur digital, ist das dann ja regelrecht ein analoges Medium. Also es kann dann benutzt werden, wann er es möchte.
Ja, ja.
Fand ich interessant als Aspekt. Und als ich gesagt habe, nachlesen kann man es auch. Nee, er nimmt Informationen auf diese Weise auf.
Auditiv.
Auditiv.
Ja. Also
er hat früher ganz viele Wissenschafts-CDs und sowas in der Stadtbibliothek ausgeliehen. Und er ist traurig, dass es jetzt diese ganzen Podcasts gibt. Das ist alles so unübersichtlich. Ein interessantes Gespräch am Rande. Leider wollte er dann nicht ins Mikro sprechen. Und ich habe ihm nur unsere Visitenkarte gegeben.
Ja, aber finde ich insofern auch nachvollziehbar, weil das ist ja auch der Grund, warum Menschen auch heute noch Vinylplatten sammeln. Neben CDs, wobei Vinylplatten ist wirklich dann analog, weil es ist physisch, es ist haptisch und mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch Strom brauchen für einen Plattenspieler, wir sind dann nicht darauf angewiesen, dass das, was dort festgehalten wurde an Musik oder an Gespräch, nicht davon abhängig ist, ob das Internet funktioniert. Ne?
Ja.
Weil wenn mal irgendwann Stromausfall ist, gut, dann geht der Plattenspieler auch nicht. Könnte man vielleicht noch ein Leier-Grammophon nehmen, egal. Aber diese physischen Tonträger, wie auch diese CDs, die machen uns ja unabhängig von der Verfügbarkeit im Internet. Ne? Wir wissen ja nicht, wie lange ist so ein Stream verfügbar, also ein zur Verfügung gestelltes Tondokument. Ne?
Ich habe ihm natürlich angeboten, extra für ihn die Folge, wo er auch zu hören ist, auf CD zu brennen und sie ihm zu schicken. Also mal gucken, vielleicht meldet er sich ja noch bei uns und kommt dann nachträglich mal zu
ja,
uns.
Ja, das könnte natürlich nochmal Begehrlichkeiten wecken. Nein, dass dann Menschen sagen, wir möchten unsere Podcast doch bitte auf CD veröffentlichen.
Ich bin kein Produktionsstudio. Ich bin nur Mirjam Rosentreter, Journalistin, Podcasterin im Heimstudio in Bremen. So, wir müssen mal langsam zum Ende kommen, sonst ist unser Zustand heute zu sehr ausgedehnt und überfordert dann vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne von uns beiden hier und auch von denen, die uns zuhören. Aber ich wollte ja auch noch von dem Abend erzählen, also von diesem geselligen Abend. Da war dann ein tolles Buffet aufgebaut und ich bin mit verschiedensten Menschen ins Gespräch gekommen. Und was ich super fand, so quer über den Tisch hinweg wurde ich dann gefragt, kann das sein, dass du auch im Spektrum bist?
Aha.
Ich habe gesagt, nein, soweit ich weiß, nicht. Habe mich aber bedankt, weil ich dachte, als Eltern sind wir oft mit Autistinnen und Autisten, ne? So im Alltag, weil wir so eng mit den Kindern zusammenleben.
Naja, oder manche nennen es ja auch co-autistisch.
Co-autistisch.
Ne? So. Ja, und ich glaube, das ist ja immer etwas, wo wir ein bisschen achtsam sein dürfen, wenn uns irgendwie ein autistischer Anteil bescheinigt wird oder manche andere sich das bescheinigen, weil sie so ordnungsliebend sind. Und ich denke mal so, nee Leute, bloß weil du jetzt deinen Schrank beschriftest, bist du noch lange nicht autistisch.
Und was meinst du, genau diese Diskussion kam dann auch unter uns in Gang. Genau diese Grenzen, also über Grenzüberschreitungen und wo man auch wirklich mit Respekt damit umgehen sollte, wo eben Dinge anders sind und demnach auch mehr Belastung erzeugen oder andere Hilfen auch nötig machen im Alltag. Mm. Also war ein sehr schöner Ausklang dieser ganzen Veranstaltung und hat mir nochmal gezeigt, wie nah wir waren. Mm. Was ist bei dir, also was nimmst du mit von der Tagung?
Ja, so ein bisschen diesen Abschlussvortrag von Peter Rödler, der nochmal so diesen überraschender Aspekt aufmachte, eigentlich ist das Spektrum so weit zu denken, dass da alle drin sind, also eben auch die nicht autistischen Menschen, weil man dann vielleicht sich nochmal eher sehr individuell darüber Gedanken machen kann, welche Einschränkungen oder welche Ressourcen habe ich eigentlich, also unabhängig davon, ob ich jetzt mehr im autistischen Spektrum bin oder nicht, wo man dann vielleicht auch nochmal diese Diskussion um, wie autistisch bin ich eigentlich, wenn ich gerne meine Dinge sortiert irgendwo einordne oder vielleicht bestimmte vertiefte Interessen habe, die dann vielleicht im Autismus-Spektrum als Spezialinteresse betitelt würden, die geben mir ja auch als Nicht-Autisten eine Sicherheit, weil ich mich wohlfühle, mit diesem Thema zu beschäftigen. Für Menschen im Spektrum mag das dann auch existenziell mehr Sicherheit vermitteln. Aber so ist es dann in dieser Vielfältigkeit. Jeder Mensch hat ja dann seine bestimmten Ressourcen und Schwierigkeiten, mit denen jeder auf seine Weise individuell umzugehen hat. Ne? Wo wir auch wissen, ist ja auch immer wieder zitiert worden, wenn man einen Autisten kenne, würde man nur auch nur den einen kennen. Man kann das eben nicht verallgemeinern. Und das ist ja bei den Menschen sämtlichst so. Mhm. Ne? Du kennst einen Menschen und jeder Mensch bringt eine andere Charakteristik, eine andere Persönlichkeit, um in Wort von Theobald von Eltz zu sprechen, eine eigene Struktur mit, die ist individuell. Mhm. Und genauso wie dann auch seine Probleme und Zustände dann individuell sich auswirken. Und jeder damit auch genauso individuell seinen Umgang zu finden hat.
Echt auch einer der Vorkämpfer für Pädagogik, Heilpädagogik und er nennt es immer Pädagogik, die den Rest mitnimmt. Also für alle, ne?
Ja, und in dem Gedanken, wenn man dann Inklusion nochmal ganz, ganz weit offen denkt, hat es dann eher wieder im globalen Sinn mit Humanismus zu tun. Es geht um Menschen und um Umgang miteinander, um Verstehen voneinander, sich verstehen wollen und nicht sofort in Bewertungen und Urteile sich fest zu urteilen, sich festzulegen, dass er das so aufgemacht hat und fast schon diesen Spektrumsbegriff nochmal anders betrachtet oder durchbrochen hat, ne? So, weil sonst wir immer auf diese sogenannte Autismus-Spektrum-Störung, ne? Also auch dieses Wort Störung kann man ja immer wieder nochmal von verschiedenen Seiten betrachten. Aber das können wir vielleicht anderwand vertiefen. Das war für mich nochmal ein guter Ausklang. Also auch mit seiner eigenen Verpeiltheit, die er da hatte mit den Mikros, dass er dann mit seinen Gestikulationen dann ständig an die Mikros stieß und merkte, die sind mir im Weg und sie wegbog, um dann festzustellen, ach nee, da bin ich ja nicht mehr zu hören, ja. Mist, wieder zurückbog und dann irgendwie guckte, okay, wie kann ich jetzt mit meinen Gesten umgehen, die einfach mal zu ihm gehören, ne? Das macht seine Struktur aus.
Und ich muss also als Verhaltenstherapeut, der sich an Natural Teaching orientiert, muss den Eigensinn, die Interessen des Autisten so weit kennen und herausfinden, dass ich ihm oder ihr eine Situation anbiete, wo sie mit ihrem Interesse wirksam werden kann, wenn sie das Problem löst. Und das ist natürlich spannend, weil dann die Problemlösung selbst der Verstärker ist und nicht sozusagen nebendran steht. Und das ist genau das, was bei uns auch ist. Ja? Und das ist aber nebenbei genau das, was den Schülern
das heißt, erzählt. Ein freudig gestikulierender Mensch, so, ne, der dann auch gern, wie vielleicht auch ich, mal abschweift und hier und da nochmal einen anderen Faden weiterverfolgt. Ja.
Danke, Marco, für heute. Ich lade euch alle ein. Taucht ein.
Ja.
Also ich habe euch die Interviews, schneide ich euch, also produziere sie so, dass man trotz Nebengeräuschen und so weiter sie möglichst angenehm hören kann. Mhm. Manche sind vielleicht etwas herausfordernd, weil ja wirklich viele Menschen unterwegs waren und man dann doch sehr viel Geklapper und Gemurmel und so weiter im Hintergrund hört.
Ja.
Aber in den nächsten Tagen werden wir hier bei Spektrakulär auf unserer Homepage und auf den Kanälen eurer Wahl, wo ihr uns hört, nach und nach die ganzen Interviews veröffentlichen, dann könnt ihr euch noch mehr ein eigenes Bild machen und tolle Menschen kennenlernen.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Marco, für den entspannten, ausführlichen Rückblick auf diese drei vollen Tage.
Ja, und danke auch dir für dieses unermüdliche Menschen treffen und interviewen. Und vielen Dank dafür. Und ich freue mich auf die ganzen Sachen, die ich noch zu hören bekomme, die ich noch nicht gehört habe bisher. Danke.
Danke, Marco. Und ich habe jetzt für euch und für dich noch ein paar letzte Töne mitgebracht, die ich so am Schluss gesammelt habe. Eine Frau, die erst vor kurzem ihre Diagnose erhalten hat.
Mhm.
Eine Frau, die vor kurzem eine psychotherapeutische Praxis, auch für Kassenpatienten übrigens, in Oldenburg eröffnet hat.
Mhm.
Und dann habe ich einfach noch die nette Servicekraft gefragt, die an dem Abend unseren Tisch bedient hat.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
Ja, genau. Ja, was haben Sie
persönlich hier gelernt, was Sie in Ihren Alltag mitnehmen und da irgendwie umsetzen wollen?
Fachlich kann ich schon relativ viel. Neu ist, dass ich selber Autismus habe und endlich mal Kontakt habe zu Leuten. Mich jetzt am Ende nach Austausch auch traue, mit anderen Leuten drüber zu sprechen und mich auszutauschen. Und die sagen, ja, es gibt Wege weiter, es gibt Hilfe oder man nimmt selber Aktivität auf. Und ob im Alltag die Kraft dafür langt, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber die Motivation, dass man denkt, ja, es gibt Leute, die es verstehen, es gibt Möglichkeiten, was zu machen, das werde ich mitnehmen. Und das ist eigentlich mehr, als ich mir erhofft hatte, das ist super.
Vielen Dank. Nochmal ganz viel mehr die Sicht der Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, diese Sicht mehr mit einzubeziehen in die Arbeit, noch mehr partizipativ da reinzuarbeiten, weil wir häufig in der Fachwelt von bestimmten Dingen ausgehen, die nachher in der Wahrnehmung sich ganz anders abbilden. Und das kam hier in mehreren Seminaren deutlich hervor, dass es doch nochmal um diese Wahrnehmung der Menschen eigentlich geht und dass vielleicht mehr Menschen mit Autismus da auch mitgestalten, partizipieren und die Themen auch vielleicht nochmal maßgeblich mehr mitbestimmen dürfen. Ich würde es schön finden, wenn diese Menschen noch mehr mit einbezogen würden. Wäre so mein Eindruck hier.
Herzlichen Dank. Ja. Wir hatten doch gestern so nett Kontakt, als Sie uns am Tisch bedient haben. Ja. Haben Sie mit dem Thema Autismus privat zu tun?
Nein.
Also Sie haben ja ein bisschen was vielleicht was mitgekriegt.
Ja.
Was nehmen Sie für sich mit in den Alltag, was Sie hier gelernt haben?
Also ich nehme mit, dass es über Autismus so gar nicht viel gibt, so über die Medien, was ich sehr schade finde. Ich finde, ich habe hier einen ganzen Haufen sehr, sehr nette Menschen kennengelernt. Ich habe den Eindruck, dass jeder Einzelne ein riesengroßes Herz hat. Ich finde es schade, dass über Autismus so wenig gesprochen wird. Also ich bin froh, dass ich hier dabei sein durfte. Es war eine ganz, ganz tolle Begegnung.
Gut, also dann macht's gut und tschüss und bis zum nächsten Podcast, Kurzpod oder Extrapod.
Ja, tschüss und bis bald.
Das war Spektrakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.